wenn man die Heilige Schrift liest, da ist manchmal die Gefahr, dass man einfach routinemäßig weiterliest. Und dass man alles, was hier geschrieben steht, einfach mit seiner eigenen Vorstellung dann letztendlich schon mit der Brille liest. Aber egal, wie man die Heilige Schrift liest, ich denke, dem normalen Leser fällt doch etwas auf. Und zwar in der Regel, wenn wirklich etwas passiert, dann geschieht das, was in 2. Mose 5, Vers 3 geschrieben steht, dass man Gott begegnet. Hier sagt praktisch dann, hier sagen die Boten Mose und Aaron, die von Gott gesandt wurden zum Pharao, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Das heißt, die Bibel sagt was ganz einfach. Sie sagt, diese Männer sind Gott begegnet, dann haben sie den Auftrag bekommen, dann kam die Botschaft, dann haben sie gearbeitet. Wir denken an Paulus in Apostelgeschichte 9, als er reitet und plötzlich dieses Licht sieht und er begegnet Gott und wird sofort in den Dienst gestellt. Wir denken aber auch an 4. Mose 23, 3, wo der falsche Prophet Bileam sagt, ich werde ausgehen, um zu sehen, ob ich nicht dem Gott Israels begegne. Also man kann eine Begegnung suchen mit Gott, die positiv ist. Man kann auch keine suchen, wo Gott mich überrascht. Es gibt aber auch ein Gottsuchen, das auch falsch ist. Und ich denke, es ist darum wichtig, dass man das versteht. Wenn man das Alte Testament liest, dann sieht man, dass Gott sagt, man rätselt ja oft, wie der alte Gottesname ausgesprochen wurde, Yahweh, Jehova, also, aber er sagt im Endeffekt, er hat sich geoffenbart mit dem Namen der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Abraham, weil er der Vater der Gläubigen ist, der Vater des Glaubens, Isaak, der durch ein stellvertretendes Opfer gerettet wurde und Jakob, der Sünder. Das heißt, da zeigt Gott an, dass er, der lebendige Gott, durch Glauben vermittels eines stellvertretenden Opfers den elenden Sünder rettet. Und genau das möchte ich heute Morgen uns jetzt etwas nahe bringen. Und zwar, mir geht es darum, Jakob und wie er dem Herrn begegnet, einfach zu zeigen. Und es ist ja ganz einfach so. Wenn wir heute Morgen zusammensitzen in so einer Versammlung, dann hat es immer 2 Gruppen. Es hat die Gruppe, die schon wiedergeboren sind, die gläubig sind. Es hat die Gruppe, die noch nicht wiedergeboren ist, noch nicht gläubig ist, noch nicht gerettet ist. Das heißt, deren Ewigkeit noch nicht geregelt ist. Aber die Bibel sagt ganz klar, für beide Gruppen ist es wichtig, dem lebendigen Gott zu seinen Bedingungen, so wie er es aufzeigt, zu begegnen. Das heißt, ich muss als Ungläubiger oder als jemand, der noch nicht gerettet ist, muss ich einfach Gott begegnen. Es muss mir klar sein, es ist keine Philosophie, es sind keine Lehre, es ist keine Weltanschauung, es ist kein Lebensstil, es ist auch keine Ethik. Das heißt, eine besonders hochstehende Lebensform, wie es zum Beispiel ein Mahatma Gandhi propagiert hat, sondern es ist einfach ein direktes Begegnen einer Person, die man nicht sieht. Einer Person, die in der Transzendenz wohnt, die genauso wie sein Vater geistig, die geistleiblich in der unsichtbaren Welt wohnt und die ihr Menschen begegnen will. Das ist das Entscheidende. Wenn jemand nicht Gott wirklich begegnet, dann ist er nicht wirklich gerettet. Ich muss Gott begegnen. Wisst ihr, ich habe das lange nicht durchschaut. Warum hat Gott zugelassen, dass pfingstlich charismatische Extremerlebnisse diese ganze Christenheit so unterwandern? Mir ist es inzwischen klar, warum. Es geht nicht nur darum, die Prophetie zu erfüllen. 2. Thessaloniker 2, Vers 9, dass eben das Kommen des Antichristen mit falschen Lehren, falschen Schienen, falschen Zeichen, falschen Wundern letztlich hier vorbereitet werden, sondern es geht auch um was anderes. Es geht auch darum, vom Teufel her, es macht er immer so, dass er bestimmte Dinge extrem geschehen lässt. Es ist ja nicht immer alles extrem, aber dass er bestimmte Dinge ganz extrem geschehen lässt, um die Leute abzuschrecken, dass sie dann alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, alles, was mit der Begegnung mit Gott zu tun hat, ablehnen. Dann hat er sie zweimal. Er hat sie in der Verführung und hat die Leute, die wirklich Gott suchen wollen oder die im Herrn dienen wollen, die hat er auch erschreckt. Darum ist es wichtig, biblisch einfach zu untersuchen. Also das, was ich jetzt heute darlegen möchte, hat also mit dem, was pfingstcharismatische Bewegung sagt, gar nichts zu tun, sondern ist einfach biblisches Gedankengut. Das möchte ich vorab betonen. Das heißt, was ist jetzt mit dem Jakob? Der Jakob ist für mich eine faszinierende Persönlichkeit. Und zwar wisst ihr warum? Er ist aus dem gleichen Stoff wie wir. Und der kommt aus einem Umfeld, das würde auch auf der Schwäbischen Alb hervorragend passen. Zwar, die Bibel sagt in 1. Mose 25, 27, als die Graben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Das heißt, er war ein sittsamer Mann, er war ein bürgerlicher Mann, tue Recht und scheue niemand. Er war einfach ein Mann, der der Norm entsprochen hat, der in diesem Zeltdorf, wo die gelebt haben, da hat er reingepasst. Esau war ein Grenzgänger. Das kann man vielleicht am besten in der heutigen Zeit, es gibt ja nicht mehr so viele, bei den Bergsteiger gibt es die ja nur so wie ein Messmer oder wie ein früheren Heckmeier, das waren so die Grenzgänger, die Extremen. Aber der Mann hat mit dem allem nichts zu tun gehabt, er war sittsam, er war anständig, er war rechtens, er war ein Mann, der letztendlich in einer frommen Familie aufgewachsen ist, der von Gott wusste, von den Verheißungen wusste, der das alles wusste und er ist hier einfach aufgewachsen und die Bibel sagt, er war ein sittsamer Mann. Das heißt, da war gar nichts Extremes, der war zuerst schon mal normal, in Anführungszeichen. Und dann sehen wir plötzlich, wie er in seiner Charakterstruktur von seiner Mutter, die ihn ja sehr gut gekannt hat, dann angestachelt wird, seinem, ich sag's einmal, etwas tölpelhafter Bruder das Erstgeburtsrecht wegzunehmen. Und zwar doppelt, durch Betrug den Segen und durch Kauf des Erstgeburtsrechts. Also war schon ein raffinierter Zug, das muss man sehen. Er hat ihm praktisch alles weggenommen, der hat zuerst am Schluss gemerkt, wo es zu spät war. Und in 1. Mose 27, 36 dürfen wir dann etwas sehen. Wisst ihr, und das ist doch ganz klar. Wenn die Leute bei uns heute hier in der Versammlung drin sind, oder wenn sie draußen, die Nachbarn, die ganze liebe Bürger, die wie in Jakob so sittsam sind, die so normal sind, die so bürgerlich sind, die alle so recht sind, wo ja alles normal läuft, dann haben alle diese Menschen haben etwas, was beim Jakob auch war. Da ist dahinter etwas. Da ist dahinter eine Bombe von Erbsünde. Das sind dahinter die ganze erblich veranlagte, ich sage mal, Bösartigkeiten, die ich von meinen Vorfahren bekommen habe. Nicht nur die positiven Dinge wie Intelligenz, Lehrfähigkeit oder freundliches Wesen, sondern da ist dahinter eine Bombe, die man nicht sieht. Die haben das nicht gesehen. Die Bibel sagt, er war ein sittsamer Mann. Und wenn man das jetzt genau anguckt, dann fällt einem etwas auf. Er wird jetzt klassifiziert. Da sprach er, er heißt mit Recht Jakob, Fersenhalter, also Überlister. Denn er hat mich nun zweimal überlistet. Zweimal, beim Säger und beim Erstgeburtsrecht. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Das heißt, da war etwas im Herzen, das verdeckt war durch die Bürgerlichkeit. Und das ist, was bei jedem von uns der Fall ist. Jeder von uns hat diese Bombe in sich, jeder. Ob du mehr von der Mutterseite oder mehr von der Vaterseite oder Mischmasch, du hast auf jeden Fall hier eine Bombe mitbekommen. Die Bibel nennt es letztendlich den geistlichen Tod, der von Adam ausgeht. Und da ist etwas. Landläufig haben wir früher dazu gesagt Erbsünde, da haben wir was Falsches verstanden drunter. Aber da hast du eine Veranlagung da, die durch meine Erziehung, die durch mein bürgerliches Leben, durch meine Schule, durch mein Umfeld, ich lebe in einem sehr intellektuellen Umfeld auf der Bank, da gelten bestimmte Normen, bei uns sind bestimmte ethische Grundsätze immer noch relativ hoch. Da findest du jetzt kaum jemand, der entgleist. Sondern da ist alles irgendwo nobel, alles irgendwo intellektuell. Man legt viel mehr Wert darauf, dass man intellektuell ist. Und wenn du aber dann kratzt in dieser Fassade, du musst nur kratzen, dann siehst du plötzlich, dahinter ist auch die Bombe. Du hast dahinter genau die gleiche Schweinerei und die Gemeinheiten und hast genau die gleiche Sünde, die bei der Welt offen geschehen. Die hast du auch. Das ist nur durch den Stand. Das ist auch Standesdünkel, da glaubt man, ja, das tut man in unseren Kreisen nicht, das ist nicht so Sitte. Aber hinter der Kulisse ist das alles gleich. Ist genauso bös, genauso dreckig, genauso hinterhältig, ist alles da. Wobei die Branche, wo ich herkomme, ja eher von anderer Seite anfällig ist. Gell? Da ist eher die Frage, was ist Wahrheit, muss man hier fragen. Fragezeichen. Aber nicht nur das, in der gesamten Wirtschaft ist das ja die Frage, was ist Wahrheit. Und hier haben wir etwas, wo du im Endeffekt unterm Strich bei diesem Jakob plötzlich siehst, da ist dahinter eine Bombe. Und diese Bombe, die ist dann explodiert, als die Mutter auf den Zünder gedrückt hat. Und es ist oft so, dass oft die Menschen sagen, ja, ich war es noch nicht. Natürlich war ich's. Es war die Bombe, die in mir war, nur hat vielleicht ein anderer der Zünder drückt. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ich selber drauf gedrückt hätte. Und da siehst du die Kombination von dieser Mutter und von diesem Vater, die hat es natürlich in sich gehabt. Und da möchte ich mal eins dazu sagen, rein von der familiären Situation her. Wenn du die Familie des Jakob siehst, wenn du Israel siehst, auch später die 12 Stämme, wenn du siehst, wie eben ein Teil geboren wurde aus, in meiner Augen, sündhaftem Ehebruch und wie die andere geboren wurde aus legalen Verhältnissen und du siehst dann, was hier für Unterschiede gemacht wurden. Brutal. Und du siehst auch, was ist, wenn man jemanden für die Kinder zum Liebling macht und der andere nicht, das siehst du auch. Ist ganz gefährlich, sowas zu tun. Und hier hast du einen Mann, der war der Liebling seiner Mutter. Und die Mutter löst dann die Bombe aus, obwohl die hätten eigentlich kennen müssen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. 2. Mose 28, Vers 3. Gott macht aber über diesen Menschen Segenslinie. Jetzt kommt etwas, das oft die Gläubigen nicht versteht. Wenn Gott eine Segenslinie einleitet, dann kannst du diese Segenslinie teilweise blockieren, teilweise zerstören, aber Gott macht seine Segenslinie nicht abhängig von meiner Perfektion. Wie super ich bin, wie perfekt ich bin, wie genau alles perfekt läuft geistlich. Und es ist hier, er gibt ihm eine Verheißung und sagt, und Gott, der Allmächtige, segne dich, mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Also Gott gibt eine Segenslinie. Und dann muss er ja gehen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Gott wird mich in die Schule nehmen, egal was passiert. Sobald Gott beginnt, das nennt man vorlaufende Gnade, sich um mich zu kümmern, wird er mich in die Schule nehmen. Und hier sieht man etwas, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, in Vers 11 von Kapitel 28 heißt es nämlich, die Sonne war untergegangen. Das ist oft so, wenn du nicht unter der Wirkung des Heiligen Geistes hier von Gott her bearbeitet wirst oder nicht nachgibst, wenn das einfach läuft, dann geht die Sonne unter, dann wird es dunkel, dann wird es finster im Leben. Ich habe das gesehen, wenn ich konzentriert für meine Kollegen gebetet habe, da ist teilweise etwas passiert. Ich habe heute noch den besten Kontakt zu Kollegen, die ich 40 Jahre kenne. Und ich habe jetzt wieder mit ein paar auch, gesprochen, wo es um eine Veranstaltung ging. Und es ist interessant. Du siehst Leute, die sind erweckt worden vor Jahren. Ich habe für Leute gebetet, da hast du gemerkt, in der Phase, wo ich konzentriert für die gebetet habe, da hat der Heilige Geist in deine Herzen gewirkt. Da hast du gemerkt, die sind fiebrig geworden. Die waren kurz davor, dann hast du noch gesehen, wie es der Teufel dann durch Gegenfeuer versucht hat zu verhindern. Und bei manchen ist geglückt, manche kamen zum Glauben, manche sind umgekippt und sind bis heute in diesem Zustand, wo du immer wieder gesehen hast. Ich habe bei einer Dame, die ist inzwischen schon lange im Rentenalter, habe ich immer das wieder erlebt, von Phase auf Phase. Da stand immer der Weckung gekommen und dann ist sie wieder gekommen und gesagt, ach Karl Hermann, weißt du, wenn ich die Fromme sehe in Haifingen, dann will ich gar nicht. Aber du hast immer gemerkt, immer wenn sie das wieder gesagt hat, wenn sie ihre Aussage, ihre Willensentscheidung bekundet hat, dann ging es wieder weg. Aber es kam später wieder. Wenn du wieder gebetet hast, hast du gewartet, kam es wieder. Also das heißt zu Deutsch, da hast du gesehen, da ist die Finsternis eingebrochen, aber Gott war immer wieder bereit, Licht zu geben. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und in Vers 13 bis 15 von dem Kapitel. Ich bin der Gott, der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde nach Westen, Osten, Norden, Süden. Sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Hier sieht man diese große Verheißung. Ich möchte jetzt nicht über die Rolle Israels, warum Gott Israel erwählt hat und so reden, sondern mir geht es darum, um diesen Sünder, den Gott benutzt, trotz seinem Chaotentums. Darf ich es mal so sagen? Jakob war ein Chaot. Letztendlich im Herzen ein Chaot. Aber nicht ein aktiver, sondern ein passiver. Und das gibt's auch. Er war genauso wie der Eli. Er hat es einfach geschehen lassen. Und das ist mit das Gefährlichste, was es gibt. Ich habe das gesehen im Kampf mit der Verführung. Passivität ist etwas Tödliches. Aber nochmals, dieser Gedanke, ich möchte es betonen. Der Jakob war ein Produkt seiner Vergangenheit.
Er war unter anderem das Produkt seiner Mutter, die einen Liebling aus ihm gemacht hat. Esau war genauso ein Produkt seiner Vergangenheit. Sein Vater hat ihn bestärkt. Sei ein wilder Mensch, sei ein Jäger, bring mir Wildbret. Da siehst du, wenn die Eltern Lieblinge bei den Kindern haben, das ist falsch. Und das, was hier draus geboren wurde, mit dieser bösen Veranlagung, mit dieser Bombe, das ist dann das, was uns nachher auf Tritt und Schritt praktisch begegnet wird. Und jetzt begegnet ihm Gott hier. Und in Vers 16 heißt dann, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Wisst ihr, jetzt müssen wir uns klar sein, manchmal kann Gott wirklich einen bürgerlichen Menschen, wir haben es hier in Tailfinger und in Ebinger und in Unschmettinger und im ganzen Talgang, ob das Bitz heißt, Lautlingen, Laufer, Winterlingen, ist völlig egal, wie die Dörfer heißen. Es ist einfach so, du hast in diesem ganzen Umfeld, hast du es in der Regel mit Leuten wie Jakob zu tun, mit bürgerlichen Leuten, mit Leuten, die recht sind, die anständig sind, die sagen, was willst denn du? Mein Nachbar sagte mal zu mir, hast du einen anderen Gott wie ich? Auf dem Papier hat er der gleiche Name, aber im Herz hat er was anderes. Und mit denen haben wir es zu tun. Und jetzt muss uns klar sein, dass Gott so einen Mensch überhaupt packen kann, dass Erweckung geschieht, muss Gott manchmal mit diesen Leuten Wege gehen, wie mit dem Jakob. Er muss sie in eine Situation bringen, dass es klar wird, dass Finsternis in ihrem Herz ist, dass sie Angst kriegen vor Gott, dass sie beginnen, Gott zu fürchten, dass sie beginnen, Gott zu suchen. Und es geht manchmal nicht in 2 Wochen. Das sind oft Jahre, wo Gott an den Herzen der Menschen arbeitet, bis er sie endlich so weit hat. Wohl dem, der gleich nachgibt. Wisst ihr, ich bin schon als Kind erweckt worden. Ich bin erweckt worden, ich habe mal mit einer Schleuder einen Vogel abgeschossen und ich habe das gewissensmäßig nicht verkraftet. Und meine Eltern haben die selber traditionell evangelisch waren, die haben mir dann versucht, hier zu helfen. Und ich wusste von Christi Blut und Gerechtigkeit, das wusste ich alles. Aber es ging jahrelang, als ich dann meine Frau kennengelernt habe, dann kam der direkte, das was beim Jakob nachher passiert, wo er an der Jabok geht. Dann kam plötzlich der Direktaussprache Gottes. 4 Jahre war ich erweckt, 4 Jahre, ich habe 4 Jahre alles gewusst, ich hätte mich in den 4 Jahren die ganze Zeit bekehren können, die Tür war offen. Wisst ihr, und oft muss aber Gott ganz schwere Wege gehen, dass man überhaupt so weit kommt. Und das muss uns klar sein, wir dürfen diese Welt nicht sehen mit einem naiven Blick, da man sagt, ja, ist alles okay, ach, der hat es jetzt schwer, jener hat es schwer. Wir müssen sehen, die Hand Gottes, wir haben am Freitag in Nürzingen die Barmherzigkeit Gottes studiert und haben ganz klar gesehen, wie Gott in seiner Barmherzigkeit bestimmte Dinge tun muss, die für uns vielleicht hart sind, die aber Gott braucht, um uns zurechtzubringen. Wir sind einfach ein Material, das man nicht anders bearbeiten kann. So wie man Eisen bearbeiten muss mit Feuer, so muss man uns bearbeiten, letztendlich auch mit schweren Wegen, weil es anders nicht geht, weil der Mensch so verderbt ist. Und jetzt siehst du plötzlich etwas. Dieser bürgerliche und trotzdem so listige, schlitzohrige, eher passive Mann, der jetzt fliehen muss, der begegnet jetzt einem lebendigen Gott. Gott redet ihn an und da plötzlich kommt Furcht Gottes. Führt nun lange nicht zur Bekehrung. Aber er wird erschreckt. Er wird hier wirklich erschreckt. Und du merkst hier etwas, er geht in sich. Und er macht dann in Vers 18 was, er richtet einen Gedenkstein auf und gießt Öl auf seine Spitze. Merkt euch den Vers 18, der kommt wieder verändert am Schluss. Da passiert dazwischen etwas. Das heißt, hier macht er einen Gedenkstein, gießt Öl drauf. Jetzt heißt es in Vers 19, er gab diesem Ort den Namen Bethel. Und er sagt dann, Vers 20, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen, mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufrichte, soll ein Haus Gottes werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Das ist die typische Haltung eines Menschen, der halb erweckt ist. Und zwar, er sagt, Herr, ich werde dir dienen später. Ich werde dir dienen, wenn du das tust, was ich will. Ich werde dir dienen, wenn du so machst, wie ich es gern hätte. Das ist ein typischer Zustand. Aber man sieht hier, Gott lässt ihn dann nicht in Ruhe, sondern er lässt ihn weitergehen. Und jetzt sieht man etwas. Gott geht jetzt hin und jetzt tut er etwas. Das hat mich immer erbaut. Es gibt kaum eine Stelle, die mich so erbaut. Jakob, der Bürgerliche, der Betrüger, der Hinterlistige, der raffinierter war wie sein Bruder, der diesen Tölpel, Anführungszeichen, wirklich ausgetrickst hat nach alle Schikane, der ihm weit überlegen war. Was macht Gott, um den Mann zurechtzubringen? Wisst ihr, was er tut? Er trifft auf jemanden, der ist noch ein anderes Kaliber. Sein eigener Verwandter, der Laban, der ist noch raffinierter, der ist noch hinterhältiger, der ist noch bürgerlicher, der hat noch eine größere Bombe in seinem Herz, der kommt nur auf Idee, da wäre der Jakob 100 Jahre nicht drauf gekommen von der Gemeinheit und vom Hinterhältigen her. Und es ist sein lieber Onkel, der doch so bürgerlich ist und der doch seinen Neffe so gern aufnimmt und wo doch alles so lieb familiär ist, ist doch so schön. Macht er was? Gott benutzt genau das Gleiche, was der Jakob tut und schickt ihn zu seinem Onkel, und der Onkel, der ist noch 100-mal schlimmer. Und jetzt, morgens, nachdem er nach der Hochzeit aufwacht, heißt es in Kapitel 29, Vers 25, am Morgen aber siehe, da war es Lea, und er sprach zu Laban, warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Gott betrügt oder lässt es zu, dass der Betrüger betrogen wird. Gott nimmt genau diese Dinge, wo du hängst, als Mensch, wo deine Bombe sitzt, und dort genau bringt er dich zurecht. Fantastisch. Es kann nur jemand, von dem die Bibel sagt, er ist der Kenner der Herzen. Wisst ihr, ich kenne mich relativ gut, aber bei weitem nicht so wie Gott. Aber jeder von euch ist wie ein aufgeschlagenes Buch vom lebendigen Gott. Und er sieht das alles. Er sieht eure Charakter, eure Veranlagung, diese Bombe, die drin sind. Und er weiß ganz genau, was ihr braucht. Er weiß ganz genau, wie er euch rufen muss. Er weiß ganz genau, was euch not tut. Natürlich werdet ihr die Entscheidung am Schluss selber fällen. Ihr könnt Ja oder Nein sagen. Das lehrt die Bibel eindeutig. Aber er tut alles, weil er sagt, dass er Sünder liebt und ihn retten will, er tut alles. Und jetzt müssen wir anfangen, aufzuhören, mit Gott zu hadern, sondern eher festzustellen, viele Dinge sind die Liebe Gottes, die mich sucht. Die mich einfach sucht. Das ist gar nicht Erziehung. Sondern es ist die Liebe Gottes, die mich sucht als Mensch. Und wir werden nachher sehen, er sucht nicht nur den Ungläubigen, sondern er sucht auch von Zeit zu Zeit den Gläubigen. Und da gibt es etwas in 2. Korinther 7, Vers 9 und folgende. Das ist ein Bibelvers, der einfach das nochmal zum Ausdruck bringt. Hier natürlich auf Gläubige bezogen, aber das ist eine Generalaussage. Er sagt hier, darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil oder zur Rettung. Das heißt, Gott betrübt die Menschen so, dass Buße dabei herauskommt. Er betrübt die Menschen so, dass sie in sich gehen. Das Ziel Gottes ist nie in der Phase, dass er uns irgendetwas tut, sondern es ist immer so, er will immer diese Buße herbeiführen. Wisst ihr, mir ist das wieder klar geworden. Die erste Predigt, die der Herr Jesus gehalten hat, war Markus 1, 15. Und da sagt er zu diesem Volk, tut Buße und glaubt. Gott hat immer ein großes Ziel. Er will Buße. Bei den Ungläubigen. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der noch nicht wiedergeboren ist, dann musst du wissen, alles, was Gott tut, hat nur ein Ziel, dass du Buße tust und glaubst, nämlich so wirst du gerettet. Gott tut nie willkürlich etwas. Der Gott, der willkürlich die Menschen quält, den gibt es nicht in der Bibel. Sondern Gott hat alles zu seinem Zweck geschaffen, sagt die Bibel. Und er hat hier letztendlich seine Ziele. Natürlich hat Gott auch einen Plan für den Gottlosen, das ist aber gar keine Frage. Aber er hat alles zu seinem Zweck geschaffen und er tut alles mit einem Ziel, mit Bedacht. Und wenn er dir bestimmte Hindernisse in den Weg stellt, vielleicht ist die Hand Gottes, die dich endlich so weit bringen will wie der Jakob, dass du Furcht bekommst, dass du plötzlich beginnst, Gott zu suchen. Wenn das noch nicht nützt, dann schickt er dir einen Laban. Ich habe auch mal einen Laban bekommen. Gott hat mir genau den Punkt, wo meine Wundstelle war, hat er mir jemanden geschickt, der schlimmer war wie ich. Ich habe das bitterbös büßen müssen, jahrelang. Vor allem die letzten 4 Jahre waren mörderisch. Aber da war jemand, der genau die gleiche Veranlagung hatte und die waren, ich sag mal, extremer wie meine. Ich war hier hilflos. Wenn ich nichts Gebet gehabt hätte und dass der Herr mich durchgebracht hätte, wäre ich untergegangen. Aber du siehst, Gott hat es benutzt, um mich zu erziehen. Ich kann heute genau sagen, millimetergenau, was Gott wollte, und ich weiß genau, wie es geklappt hat. Wunderbar. Im Nachhinein kann ich nur dankbar sein. Aber siehst du nicht, wenn du drinsteckst. Und bei den Gläubigen, da macht er etwas, das ist genauso. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Versteht ihr? Gott ist langmütig gegen uns, die Gläubigen. Das ist ein Brief an die Gläubigen. Er ist langmütig zu uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Also kann man auch verloren gehen als Gläubiger. Dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße haben. Merkt ihr jetzt was? Das Hauptpaket, das Gott herbeiführen will, oder das Hauptziel, das Gott hat, ist beim Ungläubigen Buße zur Bekehrung, beim Gläubigen Buße zur Zurechtbringung. Da gibt es Stellen ohne Ende. 2. Korinther 12, 20 zum Beispiel. Du musst ja sagen, war die Korinther jetzt ein verlotterter Haufen oder nicht? Das war sie schon. Aber Gott geht ihnen nach, seelsorgerlich. Der Unterschied von 1. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, ist gravierend. Mit der seelsorgerlichste Brief in der ganzen Bibel ist der 2. Korintherbrief. Da siehst du, wie Gott die Menschen sucht, wie er auch die Gläubigen zurechtbringen will. Und da sagt Paulus in Vers 20, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünschte. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit, Unzucht, Ausschweifung, die sie begangen haben. Also Gott will aber die Gläubigen Buße herbeiführen. Und er hat immer die gleiche Methode. Er schickt mir ein Laban. Oder schickt mich in die Stille. Schickt mich in die Einsamkeit. Er lässt mir Dinge begegnen, die mir nicht gefallen. In Sprüche steht. Und das haben meine, ich habe immer lachen müssen. Die alten Taifinger, da gab es ja sogar, das weiß heute kein Mensch mehr. Ich habe Verwandte gehabt. Also ich bin indirekt verwandt bloß. Aber diese Verwandte, ist eine Frau gewesen mit glaube ich, 6 oder 7 Kindern. Diese Frau, die in der evangelischen Kirche bekehrt, hat teilweise gläubige Pfarrer gehabt. Wir haben einen Dekan gehabt, Scheuerlin hat er geheißen. Wir haben hier teilweise Erweckung gehabt in diesem Dorf. Am Baum der Linde waren die Versammlungen. Und da sind Leute wirklich zum Glauben gekommen. Die hatten den biblischen Wortschatz. Und die Alten haben teilweise, das ist mir als kleines Kind hängen geblieben, die haben gesagt, und zu Deutsch, geh in dich, bevor die Tage kommen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ich habe nachher voll Erbauung das in der Bibel wiedergefunden. Es werden Tage kommen, die gefallen dir nicht. Und aus dem Grund sagt Gott was ganz Einfaches. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht. Auch der Jakob hätte sich einiges erspart. Was denkt ihr, was der dankbar gewesen wäre, wenn er bloß die Rahel gehabt hätte. Er hat die Lea gehabt, die er nicht mochte. Er hat die 2 Mägde gehabt. Und die Kinder dieser Magd, das sind nachher die, zum Beispiel der Erstgeborene der Mägde, Dan, wo der Antichrist herkommt, das waren die Stämme, die dann böse waren. Gott sagt, ihr Kinder der Magd, ihr sprecht der Fluch aus. Und ihr Kinder der Rechte, ihr sprecht der Säge aus. Du musst das einmal genau lesen, was da dahinter steckt. Was für eine Bombe. Wisst ihr, und da hast du Dinge, die siehst du auf den ersten Blick gar nicht. Und dieser Jakob war einfach, ich sag's mal so, ein Mann, der von Gott ganz, ganz hart in die Schule genommen werden musste, dass Gott überhaupt mit ihm zum Ziele kam. Und in 1. Mose 30, da fängt dann dieses Drama eigentlich an. Da siehst du dann dieses Familiendrama, dieses Versager, wie er in die Schule genommen wird. Und wie Gott ihn vorbereitet. Also nochmals, Gott bereitet ihn vor durch die Begegnung in Bethel. Gott bereitet ihn vor durch den Laban. Gott bereitet ihn vor, indem er sein Herz verändert, indem er ihm eine gewisse Furcht Gottes gibt. Also Gott arbeitet diesem Mann ungeheuer. Und ich denke, es ist fantastisch, wenn uns das bewusst ist. Gott tut dieses Werk an den Menschen. Gott ist gnädig, barmherzig und von großer Güte. Ist doch herrlich, wenn du weißt, dass Gott dich sucht, dass Gott sich um dich kümmert, dass du ihm nicht egal bist. Und ich finde das fantastisch. Jetzt sieht man etwas in 1. Mose 31, 11. Dort heißt es, plötzlich beginnt Gott, nachdem die Schule zu Ende ist, beginnt Gott zu ihm zu reden. Und er redet so, wie er immer redet. Er redet auf dem einzigen Weg, zu dem der unsichtbare Gott, der im unsichtbaren Licht wohnt, der Geist ist, der nie jemand gesehen hat und der sich nie direkt offenbart, sondern der sich immer nur über einen Kanal offenbart. Von dem heißt es 1. Mose 31, Vers 11. Und der Engel Gottes sprach zu ihm. Der Engel des Herrn ist der Herr Jesus. Engel ist leider ein verdeutschtes Wort. Der Luther hat ein paar Worte nicht übersetzt, weil er kein Wort hatte. Engel heißt ganz einfach Bote. Und Apostel heißt auch bloß Gesandter. Luther hat die stehen lassen, dann wurde sakrale Worte draus. Engel ist niemand mit einem Flügelchen hinten. Es gibt Seraphim und Cherubim, die teilweise 6 Flügel haben und die im Thronsaal Gottes sind. Aber hier, der Engel des Herrn ist der Herr Jesus, der in der Gestalt eines Engels im Alten Testament den Menschen begegnet. Das ist wunderbar. Und jetzt müsst ihr mal sehen, was er sagt. Der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob. Ich antwortete, hier bin ich. Er aber sprach, hebe doch deine Augen auf und siehe. Alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt oder schreckig. Denn ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Also Gott hat es im Griff. Das ist fantastisch. Ich bin der Gott von Bet-El. Wer ist der Gott von Bet-El? Der Engel des Herrn ist der Gott von Bet-El. Der Gott des Alten Testamentes ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der wesensgleich mit Gott, dem Vater ist. Und Gott hat beschlossen, in seinem heiligen, weisen Ratschluss in den Ewigkeiten, vor den Ewigkeiten, dass alle Offenbarung nur durch diesen Sohn geschieht. Und das genau erlebt hier im Endeffekt Jakob. Und wenn du dem lebendigen Gott begegnen willst, dann musst du dem Sohn Gottes, Jesus Christus, begegnen. Das ist der einzige Weg. Und alle anderen Religionen führen dazu, dass man in die Hölle fährt. Das darf man jetzt noch sagen. Wie lange wissen wir nicht. Aber es ist eindeutig. Es gibt nur einen Weg, kein zweiter. Es wird niemand durch seine Bürgerlichkeit. Der Jakob wäre untergegangen in seiner Bürgerlichkeit. Niemand kommt in den Himmel durch Bürgerlichkeit. Niemand kommt in den Himmel, weil er recht ist. Niemand kommt in den Himmel, weil er katholisch ist. Niemand kommt in den Himmel, weil er evangelisch ist. Niemand kommt in den Himmel, weil er zur anderen Religion gehört. Es kommt auch niemand in den Himmel, weil er zur freien Frühdruckgemeinde geht. Ist auch klar. So, ich brauche Begegnung. Das ist das, was hier passiert. Er begegnet ihm und sagt, ich bin der Gott von Bethel. Eine der gewaltigsten Offenbarungen der Gottheit Jesu Christi. Wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde getan hast. Er hat dem Gott seiner Väter, Abraham, Isaac und Jakob, ein Gelübde getan. Und der Engel des Herrn sagt, du hast mir ein Gelübde getan. Weil er die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes ist. Das spielt eine ganz große Rolle auch nachher, was dann passieren wird. Und jetzt kommen wir zu dem, wo ich eigentlich drauf zielen will heute Morgen. Jetzt kommen wir zu dieser Begegnung. Wenn du dir jetzt überlegst und sagst, wenn wirklich die schweren Wege in meinem Leben als Mensch dazu dienen, dass der Herr mich zur Buße führen will und dass ich zum Glauben komme, dann will ich das. Sobald der Mensch sagt, ich will das, dann musst du dir überlegen, wie kann diese Begegnung dann geschehen. Das Zweite, wenn du ein Gläubiger bist, der merkt, dass er versandet, dass er vertrocknet, dass nichts mehr da ist, dann ist genau gleich wie beim Jakob. Du brauchst eine Begegnung. Du brauchst 2. Petrus 3, Vers 9. Du brauchst genauso eine Begegnung. Und jetzt wollen wir einfach die Begegnung uns ansehen. In 1. Mose 32 beginnt es. Da beginnt es, dass er sich von Laban verabschiedet. Und jetzt beginnt schon in Vers 2, wie Gott ihn vorbereitet. Gott wird dich vorbereiten. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott Menschen vorbereitet, lest das Buch Ruth. Da siehst du, wie die Ruth vorbereitet wird, Boas zu begegnen. Du siehst es überall, wenn du geöffnete Augen hast, wie Gott die Menschen vorbereitet. Wie alles so läuft, zieht der Weg des Paulus, wie Gott ihn vorbereitet. Die richtigen Leute kommen zum richtigen Punkt. Und hier begegnet ihm Engel oder Bote Gottes. Das geht so weit, dass er wiederum in Heiligkeit hier erschaudert, ich sage es mal in meinen Worten, und sagt, hier ist das Heerlager Gottes. Mahanaim. Das heißt, er merkt hier, hier ist was. Und wenn du merkst, dass Gott in deinem Herzen arbeitet, dann sei vorsichtig, dann kommt die Stunde der Begegnung. Und jetzt passiert etwas. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das sieht. In diesem Herzen dieses Jakobs ist etwas passiert, das man nicht auf den ersten Blick sieht, Vers 6. Er sagt, ich sende nun Boten, um es meinem Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Merkt ihr, was da passiert? Der Jakob, der Schlitzohr, der Jakob, der Betrüger, der ohne Entschuldigung, ohne irgendwas zu tun, sein Bruder davon geht, nachdem seine Eltern ja wissen, was die Stunde geschlagen hat, dass ein Todeskandidat ist, er geht in diesen Jahren, bei Bet-El beginnend, wo die Furcht Gottes in sein Herz kam, in diesen bockelharten Jahren, Er beschreibt es ja später oder beschreibt es im ganzen Bibeltext davor und danach, wo er erklärt, was eigentlich passiert ist. Eigentlich davor wird es deutlich schon zum Ausdruck gebracht. Hinterher am Schluss sagt er nochmal, wie schlimm das war, alles. Aber da meint er sein ganzes Leben. Aber vorher, er sagt, ich musste bei Kälte, bei Tag und Nacht, musste ich alles ersetzen. Also wirklich eine ganz, ganz harte Schule. Was hat die bewirkt? Die hat bewirkt, dass er seinen Bruder, den er betrogen hat, Herr nennt. Es hat bewirkt, dass er Gnade will, dass er Erbarmen will für seinen Bruder. Das heißt, er hat etwas bekommen, das ungeheuer wichtig ist. Man nennt es Sündererkenntnis. Wenn du merkst, dass du Gott aus der Schule gelaufen bist, wenn du merkst, dass Gott viele Umwege deinem Leben zugelassen hat, um dich endlich so weit zu bringen, dass du diese Begegnung suchst. Und wir werden jetzt schrittweise sehen, wie Gott die Begegnung herbeiführt. Wir werden schrittweise sehen, wie das Herz dieses Menschen auf die Bedingungen Gottes eingeht und wie dann, wenn jemand auf die Bedingungen Gottes eingeht und das uneingeschränkte Ja kommt, wie es dann zum Durchbruch kommt. Das ist fantastisch. Und es heißt hier ganz einfach, er will Gnade. Und dann Vers 8, es verstärkt sich. Wenn die Begegnung mit Gott naht, bei Gläubigen wie bei Ungläubigen, dann verstärken sich die Umstände. Dann wird es akuter, auch bei dir in der Seele. Das heißt hier, da fürchtete sich Jakob sehr. Und es wurde ihm Angst. Und dann geht er hin und versucht nun menschlich zu sichern, aber er weiß ganz genau, jetzt ist die Stunde, jetzt geht's zur Sache. Und jetzt plötzlich in seinem Elend kommt etwas, und zwar nicht wie vorher, wo Gott ihn angeredet hat. Das ist immer die Aktion Gottes, wo Gott redet. Jetzt plötzlich ist in dem Herzen dieses Jakobs etwas passiert. Er ist bereit, den Namen des Herrn anzurufen, zu beten. Das heißt, Gott hat das Herz so lange bearbeitet, bis es bereit war, etwas zu tun. Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abrahams und Gott meines Vaters Isaaks. Er sagt nicht, du mein Gott, er ist noch nicht sein Gott. Er sagt, du Gott Abrahams Isaaks, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohl und ich will dir wohl tun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Jetzt kommt der zweite Schritt echter Buße. Versteht ihr? Seid vorsichtig, wenn ihr euch bei Menschen entschuldigt und seid vorsichtig, wenn ihr etwas in eurem Leben in Ordnung bringt. Das ist zwar ungeheuer wichtig, aber wenn der entscheidende Teil fehlt, die Reue und die Buße Gott direkt gegenüber. Wenn ihr etwas getan habt, habt ihr immer zuerst gegen Gott gesündigt und dann gegen Menschen. Und jetzt siehst du beim Jakob, jetzt endlich begreift er, ich habe mich am lebendigen Gott versündigt und an meinem Bruder. Und er ist jetzt bereit, beides in Ordnung zu bringen, dass er in Ordnung ist mit Menschen und mit Gott. Da siehst du plötzlich, jetzt begreift er es. Er sagt, ich bin zu gering. Und dann betet er kindlich einfältig, Vers 12, er rette mich doch aus der Hand meines Bruders. Er ist auch dankbar, dass er Kinder hat, dass er Familie hat, dass er Reichtum hat, ist alles okay. Aber er sagt, er hat nur eine Bitte, er will gerettet werden aus der Hand seines Bruders. Er hat Angst vor seinem Bruder. Er hat Angst vor einer menschlichen Situation. Oft benutzt Gott eine menschliche Angst, eine menschliche Situation, um dich so in die Enge zu treiben, dass du dich bekehrst. Es ist oft ein Mittel von Gott, oder dass er dich befreit, dass er dir Gnade gibt. Was auch interessant ist, Vers 13. Und du hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der von der Menge nicht zu zählen ist. Wisst ihr, er nimmt jetzt plötzlich etwas wahr, dass hier Verheißungen Gottes sind und er glaubt sie. Merkt ihr was? Tu Buße und glaub. Sein Herz ist jetzt schon im Zustand, wo die Buße beginnt. Er tut Buße Gott gegenüber, das heißt Veränderung seiner Gesinnung. Er ändert seine Gesinnung seinem Bruder gegenüber, das heißt, da passiert etwas. Und er glaubt an die Verheißungen. Er glaubt, dass Gott es wirklich tut, was er sagt. Merkt ihr? Aber das wird herbeigeführt durch einen ganz, ganz, ganz langsamen Prozess der Erziehung. Heute macht es der Heilige Geist unsichtbar. Der ausgegossen ist wie ein Lufthülle über die ganze Erde, tut es unsichtbar in unseren Herzen. Jetzt sehen wir etwas, das ist schon erschütternd, was da alles kommt. Vers 21, siehe, dein Knecht Jakob kommt auch hinter uns her. denn er dachte, ich will sein Angesicht günstig stimmen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen, vielleicht wird er mich gnädig ansehen. Das heißt, das schlechte Gewissen steigert sich. Es steigert sich. Er versucht alles menschlich, um es in Ordnung zu bringen. Aber sein Hauptproblem war ja nicht, dass er mit Menschen nicht in Ordnung war, sondern sein Hauptproblem, dass er mit Gott nicht in Ordnung war. Das ist das Drama. Vers 25. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Jetzt kommt die Begegnung. In der Regel, als die Begegnung bei mir kam, habe ich genau dasselbe getan. Jakob aber blieb allein zurück. Ich ging in den Waschraum meiner Bank, könnte streiten, ob das ein sakraler Raum ist für sowas, aber ist völlig egal, wo das ist. Ihr wisst von Wilhelm Busch, dass er in ein Bauernhaus ging, als er an der Front war und gesehen hat, wie die Leute starben. Jeder bekehrt sich auf seine Art, Gott hat keine Muster, sondern wichtig ist nur, dass es passiert, wie es passiert, ist Gottes Sache, ist nicht unsere Sache. Aber etwas ist wichtig, wenn du die Begegnung suchst und wenn du weißt, es ist soweit, als Ungläubiger, wenn du dich bekehren willst, aber als Gläubiger, wenn du dein Leben in Ordnung bringen willst, dann musst du dir bewusst sein, dann musst du allein sein. Geh nicht zu Menschen. Du kannst dir seelsorgerlich Rat holen bei Menschen, das ist in Ordnung. Aber wenn es zur Begegnung kommt, dann ist es am besten, du bist allein. Ganz allein vor ihm. Ganz allein vor Gott. Das ist der entscheidende Punkt. Und in dem Moment, wie er allein zurückbleibt, beginnt Gott zu handeln. Der Engel des Herrn, der Herr Jesus, kommt und packt ihn. Das heißt, es geht oft durch einen Kampf. Er ringt mit ihm, bis die Morgenröte anbricht. Wisst ihr, was das heißt? Er ringt mit ihm so lang, bis die Nacht vorbei ist. Oft beginnt noch bei Gläubigen und bei Ungläubigen. Bei Ungläubigen, wenn sie sich bekehren sollen, bei Gläubigen, wenn sie endlich ihr Leben in Ordnung bringen sollen, mit Gott und Menschen, beginnt oft ein heftiger Kampf. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ein Kampf, soll ich nicht? Soll ich wirklich so radikal sein? Muss ich jetzt? Das heißt, das geht so lang, bis die Finsternis so weicht, das ist nämlich hier passiert, dass die Morgenröte anbricht. So lang geht es. Bis es langsam Tag wird, bis das Licht hier sich zeigt. Und dann ist die Stunde, wo es passiert. Wenn man das in Ruhe sieht, dann muss man sagen, das Ziel war, dass Licht wird, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, nämlich der Herr Jesus. Vers 27, der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Das heißt, er zeigt ihm auch, es geht um alles. Und jetzt siehst du bei Jakob, er ist jetzt im Zustand, wo er nichts mehr anderes will. Wenn du mit Leuten redest, die sich echt bekehrt haben und sie erzählen dir die Stunde der Begegnung, dann sagen sie dir alle, ich war im Zustand, ich wäre bereit gewesen, jeden Preis zu bezahlen, jeden Weg zu gehen, koste es, was es wolle. Und darum sagt der Jesus, wer gegen andere Krieg führen will, berechnet, ob er die Kosten, ob er genügend Leute hat. Wer ein Haus baut, berechnet, ob er genug Geld hat, um es fertig zu machen. Das heißt, berechne die Kosten. Er hat die Kosten berechnet, er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das heißt, er merkt jetzt etwas. Wenn ich von der Person, die er nicht kennt, mit der Person, wo er die ganze Nacht kämpft, mit der Person, von der wir wissen, dass es der Sohn Gottes ist, dass der Gott Israels ist, die einzige Offenbarung dieses unsichtbaren Gottes, der Geist ist, er sieht hier und merkt es, wenn er mich nicht segnet, wenn er mir nicht etwas gibt, habe ich keine Chance. Das heißt, er ist im Zustand, wo er höchst bedürftig ist. Jetzt kommt vom Herrn Jesus etwas, das ist natürlich jetzt heilsgeschichtlich sehr bedeutsam, aber ich will jetzt heute nicht die Heilsgeschichte mit Israel. Da müsste man ganz andere Dinge betrachten, um dieses Geheimnis zu entschlüsseln. Man kann es relativ einfach entschlüsseln von der Schrift her. Sondern es geht um was anderes, mir geht es um die Person. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er sagt Jakob. Wisst ihr, was heißt? Jetzt übersetzen wir mal Jakob. Wie heißt du? Hinterlistiger, Verserhalter, Betrüger. Merkt ihr was? Er sagt, wer bist du? Was bist du? Und in dem Moment sagt er, ich bin ein Betrüger. Durch seinen Namen sagt er, ich bin ein Betrüger. Ich habe es Freitag erzählt. Ich will es nochmal erzählen, weil es erschüttert mich. Völkening kam zu einem Todkranken und sagt zu ihm, nachdem er ihn gesehen hat, guckt er ihm ins Gesicht, sagt, Notbuße, Totebuße und geht. Lässt den Todkranken liegen, ist er Todesangst. Ich glaube nicht, dass ich den Mut hätte. Tag drauf ruft der Kranke wieder.
Völkerling kommt wieder, guckt ihn an und sagt,
immer noch Notbuße, tote Buße geht.
Der Mann, dem geht's wie Jakob, der kommt so in eine Not und dann kann er sagen, ich heiße Jakob. Dann kommt der Völkerling wieder. Und zwar der Mann lässt rufen, Völkerling kommt nicht von allein. Guckt er ihn an und dann sagt er, wie steht es mit dir? Wohin geht der Weg? Und dann sagt der Mann, in die Hölle. Sagt der Völkerling, gut, setzt sich zu ihm hin. Und dann wie eine stillende Mutter ihr Kindlein, so zart und sanft bringt er ihm den Weg des Evangeliums, die Vergebung der Sünde. Und der Mann bekehrt sich radikal. Und so weit ist der Jakob. Er sagt, als man ihn fragt, wer bist du? Sünder. Wer bist du? Ich bin Betrüger. Er sagt seinen Namen und jetzt kommt das Fantastische. Wiedergeburt. Ist euch klar, jeder von euch, der wiedergeboren ist, ich heiße nicht mehr Karl Hermann, ist euch das klar? Ich weiß nicht, wie ich heiße, aber ich habe einen Namen im Himmel. Wir kriegen neue Namen. Auch der Jesus hat einen Namen, den niemand weiß wie er, steht in der Bibel. Ich ahne, wie unser Name ist, aber ich sage es nicht. Weil ich es nicht weiß, ob es stimmt, versteht ihr? Aber hier ist was Fantastisches. Er sagt, was ist dein Name? Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein. Nicht mehr Betrüger. Nicht mehr Sünder. Nicht mehr Elender. Nicht mehr Verdammter. Nicht mehr Verfluchter. Sondern Israel. Kämpfer Gottes. Und dann gehe ich in die Reihe der Krieger Israels. So wie David, der sagt, du hast die zu Goliath, du hast die Schlachtreihe des lebendigen Gottes gelästert. Dann kriege ich meine Waffenrüstung und dann stehe ich plötzlich als vollwertiger Krieger, der jetzt noch lernen muss zu kämpfen, der lernen muss zu wachsen, der lernen muss ein Krieger zu sein. Aber ich werde eingereiht in die Kriegsschare des lebendigen Gottes, Israel. Und jetzt sagt er etwas, und das ist mit die größte Offenbarung der gesamten Bibel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Versteht ihr, der Kampf um die Rettung der Seele, den hier der Jakob verzweifelt kämpft, weil er weiß, dass er in die Hölle fährt, dass er erledigt ist, wenn man das Neue Testament nicht übersetzt, diesen Kampf hat er gewonnen. Der Herr rettet ihn. Und jetzt sagt er ganz klar, und der Engel des Herrn offenbart jetzt etwas, was ein Geheimnis ist. Er sagt, du hast mit einer Person gekämpft, die ist gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch. Philipper 2, Vers 5 sagt ganz klar, der Herr Jesus ist mit Gott, dem Vater, völlig wesensgleich, völlig deckungsgleich. Und er ist mit dem Menschen homoios. Das heißt, er ist mit ihm fast ganz genau gleich. Der Jesus war ein richtiger Mensch, mit Fleisch und Blut, richtiger Mensch, die Offenbarung Gottes im Fleisch. Aber er hatte einen einzigen Unterschied, der ihn von einem anderen Menschen unterschieden hat. Er hatte keine Sünde. Und diese Person, der Gott und Mensch gleichzeitig ist, mit dem kämpfte er. Und jetzt kommt das Gewaltige. Jakob, wisst ihr, wir sind ja so, du hast einen neuen Namen gekriegt, jetzt werden die Menschen sich um diesen Namen drehen. Und jetzt siehst du etwas, wo wirklich Wiedergeburt passiert, wirklich ein Durchbruch kommt, dreht er sich nicht mehr um seinen neuen Namen, er dreht sich nicht um sich, sondern er fragt diese geheimnisvolle Person, lass mich doch deinen Namen wissen. Er ahnt hier etwas, was wir alle wissen, dass die Rettung und die Offenbarung des lebendigen Gottes durch den Namen Jesus geschieht. Er hat es nicht gewusst. Aber er hat Sehnsucht, er will es wissen. Er sagt, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnet ihn dort an anderer Stelle in Richter 6 und 13, kommt nochmals die Offenbarung des Engels des Herrn. Und da sagt er an einer Stelle, wo man wieder sagt, wie ist dein Name? Sagt er, er ist ja wunderbar. Das ist das Lied, was wir singen, Name über alle Namen. Das ist der Name Jesus. Hier hast du eine der gewaltigsten Jesus-Offenbarungen des ganzen Alten Testamentes. Er segnet ihn Gott. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Das ist das Ende, wenn eine Begegnung geschieht. Du weißt, jetzt habe ich Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Die Bibel sagt, dass der Teufel will verhindern, dass mir die Herrlichkeit Gottes aufleuchte im Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther 4. Sobald ich der Herr Jesus sehe, bin ich dem lebendigen Gott begegnet. Das ist das, was der Jesus sagt im Johannesevangelium. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jetzt geschieht eine totale Begegnung. Und das Ende ist, dass seine Seele gerettet ist. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich etwas, 32. Die Sonne ging ihm auf über dieser Stätte.
als er an Pniel vorüberzog. Und Pniel heißt das Angesicht Gottes. Die Begegnung hat immer das Ziel, Gott vor Angesicht zu begegnen. Das ist hier passiert, in einer Art und Weise, die atemberaubend ist. Er hat Gott vor Angesicht gesehen und ist gerettet worden. Und die Sonne geht auf, Malachi 3,20, die Sonne der Gerechtigkeit mit Heil unter ihren Flügeln. Jetzt ist die Sonne der Gerechtigkeit da, es ist Tag geworden. Und jetzt siehst du etwas, er versöhnt sich mit seinem Bruder. In dem Moment, wenn jemand wirklich Gott begegnet, dann sucht er die Versöhnung. In Kapitel 33, Vers 20 heißt es, er richtete dort einen Altar, den nannte er Gott, der Gott Israels. Das heißt, du beginnst Gott anzubeten, du beginnst Gott wirklich zu dienen. Und jetzt könnten wir sagen, wunderbar, jetzt ist er gerettet. Ja, wunderbar, wenn du das hinter dir hast, wunderbar. Aber er ist der Jakob. Ihr versteht? Als ich am 31.05.1974 gerettet wurde, habe ich einen neuen Namen bekommen. Ich bin ein Gotteskind gewesen. Ich war völlig verändert. Ich bin durchgebrochen zum Heil. Mein Leben hat sich seither verändert, wie man sich nur verändern kann. Aber ich bin immer noch der Karl Hermann geblieben. Ich habe immer noch die Bombe in mir, die ich geerbt habe. Ich habe immer noch meine gute und meine negative Eigenschaft. Ich bin immer noch der gleiche Mensch. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir einfach abbrechen müssen bei dem Ungläubigen und sagen, gut, wenn du die Begegnung hast, wunderbar, was ist mit uns Gläubigen? Brauchen wir öfter so Begegnungen? Reicht die eine einmal, ein für alle Mal, und dann ist alles Paletti? Die Bibel zeigt einfach auf, dass Paulus sagt, ich lebe vor Gott in Christus. Und das ist ein wichtiger Punkt, diese Haltung zu halten. Man kann auch als Gläubiger nicht vor Gott leben und nicht in Christus sein. Man kann zwar von der Stellung her in Christus sein, aber in keinster Weise von seiner Haltung, dass das alles gar nicht wirkt. Und jetzt sieht man hier etwas. In Kapitel 35 kommt eine zweite Begegnung. Eine Erweckung Jakobs in der Not nach seiner Errettung. Mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Wisst ihr, was da der Hintergrund ist? Da war das der Mord an den Leuten von Sichem. Die haben die Schwester geschändet und die Feuerköpfe Jakobs, die er nicht in der Erziehung im Griff hatte. Ihr versteht, was ich meine? Er hat die nicht im Griff. Obwohl er Gott begegnet ist, dieses herrliche Gotteserlebnis hatte, hat es trotzdem nicht bewirkt, dass er seine vier Frauen und seine Kinder im Griff hatte. Hat er nicht. Die haben eiskalt die alle umgebracht. Er muss einmal zu einem sagen, verflucht sei dein Zorn, weil er so heftig war. Selbst im Säge. Er hat die nicht im Griff. Versteht ihr? Schwäche. Es kann passieren, dass du deine Kinder nicht im Griff hast. Es kann sein, dass du deine Frau nicht im Griff hast. Aber was viel schlimmer ist, es kann sein, dass du dich nicht im Griff hast. Die Bibel sagt, wer sich nicht im Griff hat, ist wie eine Stadt, bei der die Mauern geschleift sind. Katastrophe. Und jetzt kommt es, er hat Angst, wenn er das Kapitel 34 lässt, er hat Angst, dass ihn die Bewohner des Landes umbringen. Er hat furchtbare Angst. Jetzt, auch ein Gläubiger kann Angst haben, Ängste. Er hat Angst, zu Recht. Jetzt geht Gott hin in seiner Gnade, der hohe Priester, und sagt ihm was ganz Einfaches. Er sagt, geh wieder nach Bethel. Geh nach Bethel, wo du der Stein Jesus Christus mit Öl übergossen hast, wo die Quelle aller deiner Offenbarung ist, wo die Quelle deines Heils war, und beginne dort Gott ein Altar zu bauen. Er sagt nicht zu ihm, ich werde die Leute vor sich im Schach halten. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Wenn du als Gläubiger Nöte, Probleme, Elend, Schwierigkeiten hast, dann musst du nicht beginnen, dich um dieses Elend zu kümmern, sondern du musst das Angesicht des Herrn suchen, diese Begegnung. Er will, dass du in Bethel im Hause Gottes einen Altar baust. Wenn du das tust, dann holt er dich raus. Das sieht man hier. Und Jakob begreift das. Merkt ihr, da ist was in dem Herzen, ist was passiert. Vers 2, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren. Das hätte er vorher sagen sollen. Er hat das Problem gekannt. Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Er hat gewusst, dass sie dreckige Kleider haben. Er hat gewusst, dass sie in ihrer Mitte Götze sind. Er hat gewusst, dass sie unrein sind. Er hat alles gewusst, er hat nichts getan. Und in dem Moment, wie Gott ihm begegnet, wie Gott ihn anredet, plötzlich schießt wieder das schlechte Gewissen in ihn rein, plötzlich kommt die Furcht Gottes und er geht sofort zu seinen Kindern. Da hat er auch die Kraft und sagt, aus! Und jetzt sagt er, so wollen wir uns aufmachen. Das ist genau das, was Josua sagt. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not, Herr Jesus, der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in den Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Danach brachen sie auf. Das heißt, die haben jetzt alle Götzendiener. Da war Teraphim dazugehört. Hausgötze, Wahrsagezeug, Okkultismus. Das haben sie alles ausgeliefert. Alle okkulte Gegenstände. Das konnte Schmuck sein, okkulter, aus dem Heidentum von Kanaan. Das konnte direkte Götze sein. Die hatten ja Berührungspunkte. Sie haben alles ausgeliefert. Und er hat es unter dieser Terebinte vergraben. Er hat es in Ordnung gebracht. Wisst ihr, was jetzt passiert? Danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Da baute er für sie bei einen Altar, nannte den Ort El, Bethel, der Gott Bethels, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Merkt jetzt, was jetzt passiert ist? Er sagt nicht mehr, hier ist das Haus Gottes. Er sagt, hier ist El, Bethel. Hier ist der Gott des Hauses Gottes. Er hat jetzt eine Begegnung mit Gott. Auch nicht mehr die Gemeinde ist im Mittelpunkt, sondern Gott, dem er dient. Da passiert jetzt das, was Erweckung ist. Und jetzt, nachdem er sein Leben in Ordnung gebracht hat mit Gott, nachdem er alles, wo er in der Familie Einfluss hatte, in Ordnung gebracht hat mit Gott, fällt der Schrecken des Herrn auf die Städte und sie tun ihm nichts. Und das ist genau das, wie Gott handelt. Wenn du Nöte hast, wenn du Sorge hast, wenn du Angst hast, geh zum Herrn, suche die Begegnung, suche sein Angesicht wie ein Paulus, geh nach Bethel, bis in Bethel Gott dein Gott ist, wieder das genau herbeigeführt wird, wie beim Jakob, und Gott wird deine Probleme lösen, jedes. Das ist Fakt. Das ist das Muster, wie Gott mit den Seinen umgeht. Wenn man dann weiter liest, Gott segnet ihm wieder, Gott begegnet ihm wieder. Jetzt passiert etwas, Vers 14, das ist der Vers, wo ich gemeint habe vorher. Da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte, einen Gedenkstein, goss ein Trankopfer darüber aus und schüttete Öl darüber. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Hat er schon mal gemacht. Dass er jetzt letztendlich Gott begegnet ist, bewirkt, dass er einen Schritt mehr tut. Er gießt ein Trankopfer aus, das heißt, er gibt sich hin. Er vollführt hier Hingabe. Dazu müssen wir wissen, was die Rolle des Wassers im alten Orient war. Er gibt hier ein Ganzopfer. Er gibt sich jetzt dem lebendigen Gott hin. Und jetzt musst du sagen, dann kann es ja bloß noch aufwärts gehen. Und jetzt macht er den gleichen Fehler. Merkt er was? Das ist der gleiche Stoff. Er ist ein Kind von Rahel. Dann bevorzugt er den Josef. Gott benutzt das in seinem Vorherwissen auch, um einen Segen draus zu machen. Aber er benutzt in Kapitel 37,3 den Josef und führt so eine Katastrophe herbei in seiner Familie, die aber Gott benutzt zum Segen. Das heißt, er ist immer noch derselbe, er ist immer noch der gleiche Mensch. Verstehst du? Und das ist mir wichtig. Du wirst immer der gleiche Mensch bleiben, bis du in die Ewigkeit gehst. Je mehr du aber Begegnungen mit Gott hast, je mehr Gott dich nach Bethel schicken kann, je weniger bricht es durch, je mehr du mit Christus gekreuzigt lebst, je mehr er dir begegnet, je weniger wird was passieren. Und jetzt kommt da eigentlich was. Ich wünsche es mir nicht und euch auch nicht, dass das passiert. 1. Mose 47,9. Jetzt ist der Jakob am Ende seines Lebens vor Pharao. Jetzt kommt das Zeugnis. Also ich möchte am Ende meines Lebens das Zeugnis nicht geben müssen. Da heißt es, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Ich habe gestern mit meinem alten Bruder, der auch von der Heiligungsbewegung kommt, von auswärts, haben wir telefoniert und hat mir sein Leid geklagt. Er sagt, ich habe den Eindruck, es ist wie bei Jakob. Die Zeiten Isaaks und Abrahams sind vorbei. Die Zeit der Jakobs reichen einfach nicht mehr heran. Wir reichen nicht mehr heran an die Zeit der Erweckung, an die Zeit unserer Väter. Ich sage, es ist auch Endzeit. ist ja irgendwo normal. Aber hier siehst du etwas, er ist enttäuscht. Wisst ihr, woher das kam? Ich behaupte es jetzt einfach aufgrund der Bibeltexte, weil die Bibel nichts mehr beschreibt. Keine Begegnung mehr. Die seelisch-menschliche Linie ist durchgebrochen. Er hat sich einen Liebling geschaffen, Ersatzbefriedigung. Er hat sich der Josef geschaffen. Gott muss ihm den Götze wegnehmen, der Josef, dass er wieder sich besinnt. Aber auch das hilft nicht, es führt nicht mehr zur erweckten Bekehrung. Ehrführungszeichen. Ihr versteht, wie ich meine. Zur Rückbesinnung auf den lebendigen Gott bewirkt es hier nicht immer dramatischer Maß. Es kommt spurenhaft wieder zustande. Wisst ihr, und das ist das Problem. Wenn ich und du, und wir lange gläubig sind, wir gehen unseren Weg, dann versandet ganz, ganz, ganz viel. Wir müssen uns bewusst sein, dass es wichtig ist, dass wir das Angesicht Gottes suchen, dass wir Begegnung mit dem Herrn Jesus haben, dass das der normale Zustand ist, wie Paulus sagt, ich lebe vor Gott in Christus. Vor Gott, das ist der Schlüssel. Ich stehe vorm lebendigen Gott. Dass ich sage, wo gehst du hin? Ich gehe in eine Gemeinde, wo man Gott dient. Ich sage nicht, ich gehe in die und die Gemeinde. Das ist das, was menschlich ist. Und ich diene dem Gott, dem lebendigen Gott, mit anderen zusammen ihre Gemeinde. Aber nicht Gemeinde ist der Götze, sondern Gott ist der Herr. Ihr versteht. Und wenn jetzt das Leben vom Jakob trotz diesem Frust, der hier hervorbricht, siehst, sagt er etwas. Und jetzt zeigt er uns ganz klar, wo eigentlich der Fehler war. 1. Mose 48, 15. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen und so weiter. Merkt ihr was? Er sagt ganz klar: Dieser Gott ist der Engel des Herrn, nämlich der Herr Jesus. Dieser Gott hat mich behütet. Er ist ihm dankbar, er hat mich behütet. Er hat mich erlöst vor allem Böse, er hat mir Gnade gegeben. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist? Er sagt ganz klar: Der Gott, vor dessen Angesicht Abraham und Isaak gewandelt sind, er sagt nicht, der Gott, vor dessen Angesicht ich gewandelt bin. Sagt er nicht. Das genau war's. Er hat die Begegnung nicht gesucht, dass er dauernd vom Angesicht Gottes gewandelt ist. Das hat zu dieser Versandung geführt. Das hat zu diesem Frust geführt. Das hat zum Elend geführt. Und trotzdem ist Gott barmherzig. 1. Mose 49, Vers 8. Er sagt hier: Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe mit Beute beladen. Steckst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn auferwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Zu ihm werden, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid in Wein tauchen und seinen Mantel in Traubenblut und so weiter. Er darf der Messias sehen, prophetisch. Gott benutzt ihn und lässt ihn der Messias sehen. Er sieht, dass aus Juda der Schilo, der Friedensbringer, kommt. Er sieht, dass aus Juda der kommt, der auf Reeselin einredet, der durch ein stellvertretendes Opfer die Menschen erlöst. 2. Mose 13, 13. Er sieht das alles, er darf das alles sehen. Und so siehst du einen versöhnlichen Abschluss mit einem Leben, das neutestamentlich übersetzt im Preisgericht wohl nicht allzu viel aufzuweisen hätte. Ihr versteht. Ich habe früher gedacht, aber Hauptsache gerettetes Preisgericht ist mir egal. Habe ich echt gedacht. Ich sehe das inzwischen ganz anders. Weil die Gläubigen ja das, was sie im Preisgericht kriegen, wenn ich es richtig verstehe, dem Herrn Jesus zu Füßen legen. Wenn ich der Jesus wirklich lieb habe, will ich ihm doch was bringen. Ich will doch etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Aber um das zu tun, muss ich vor seinem Angesicht wandeln, wie in Abraham, wie in Isaak, nicht wie in Jakob, der die Erlösung, die Segnung, die Errettung, die Hilfe in Anspruch nahm, aber nicht vor Gott gelebt hat. Er hat nicht das Angesicht gesucht. Darum hat er keine Herrlichkeit, darum hat er Enttäuschung, darum hat er Elend. Lass mich zum Schluss noch eine Bibelstelle lesen, was Gott Israel dann sagt, Israel aber jetzt als Volk, Amos 4, 12. Weil ich denn so mit dir verfahren will, so mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Er sagt nicht Jakob. Das war vorher. Er sagt, mach dich bereit, als Kämpfer Gottes deinem Gott zu begegnen. Das heißt ganz einfach, wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht bekehrt ist, dann gib zu, dass du Jakob bist und such das Angesicht Gottes, bis du gerettet wirst. Wenn du in Israel bist, ein Kämpfer Gottes, und du lebst nicht vor dem Angesicht Gottes, du bist versandet, dann suche sein Angesicht, so wie es hier geschrieben steht. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Und die Bibel sagt, die Herablassung Gottes ist es, das mich aus dem Schlamassel herausholt. Und in Richter 10 steht, ab Vers 10 bis folgende, wenn Gott ein bußfertiges Herz sieht, kann er sein Erbarmen nicht zurückhalten. Wenn er dein Herz sieht, das bußfertig ist, wird er sein Erbarmen nicht zurückhalten. Wisst ihr, und von daher machen wir uns alle bereit, ihm zu begegnen. Nicht einmal, sondern dauernd der Normalzustand. Ich möchte beten. Jesus, möchte einfach danken, dass du bei so vielen Herzen in unserer Mitte die Gnade gegeben hast, dass wir dir begegnen durften, der unserem Jakob, dass wir unser Pniel erleben durften, dass wir dir, der du wahrer Gott und wahrer Mensch bist, dass du wirklich die Himmel verlassen hast, um uns elende Sünder mit deinem kostbaren und teuren Blut zu retten, dass wir dir begegnen durften. Ich bete dich dafür an. Aber du siehst auch, wir Gläubige, die wir nicht mehr Jakob heißen, nicht mehr Sünder heißen, sondern Israel, die wir Gerettete heißen, die wir Gotteskinder sind, wie wir oft genauso wie der Jakob nicht vor deinem Angesicht leben, sondern wie wir leben, so wie ein Jakob gelebt hat, und darum kommen die Enttäuschungen in unserem Leben vor. Gib uns einfach Gnade und mach uns bereit, dass wir bereit sind, dir zu begegnen. Und gib unser Herz, so wie es in Richter 10 geschrieben steht, dass du uns wirklich begegnen kannst. Und dafür danke ich dir. Amen.